Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grüner Einwurf. Wir sind mittlerweile bei der 19. Folge angekommen und heute habe ich das Thema Kolonialismus und Rassismus am Start mit zwei sehr bekannten Gästen. Ich freue mich sehr auf den Talk mit Ronny Blaschke, Autor und Journalist, und Pablo Thiam, ehemaliger Bundesligaspieler und auch jahrelang Leiter der Nachwuchsabteilung beim VfL Wolfsburg und zuletzt auch bei Hertha BSC. Erstmal hallo an euch.
Hi, hallo.
Hallo.
Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Ich freue mich echt sehr auf den Talk. Wir würden beginnen mit einer kurzen Vorstellung für die HörerInnen, die euch nicht kennen. Ronny, ich würde mit dir beginnen. Genau, du bist Autor und Journalist hauptsächlich. Wir sprechen heute über das Buch Spielfeld der Herrenmenschen. Aber stell dich doch mal ganz kurz vor, was du auch sonst so gerne machst oder was du sonst machst.
Ja, ich bin Journalist und nutze quasi den Sport und vor allem den Fußball so als Gesprächsthema, um über politische und historische und gesellschaftliche Themen aufzuklären. In Büchern, aber auch in Radiofeaturen und in Zeitungsartikeln.
Sehr cool. Danke dir. Dann Pablo.
Ja, Pablo Thiam. Ich bin ehemaliger Bundesligaspieler, hier in Deutschland groß geworden über die Jugend beim SFC Köln und dann VfB Stuttgart, Bayern München, VfL Wolfsburg, wo ich meine Karriere beendet habe und dann als zum Schluss als Leiter der Akademie gearbeitet habe und habe bis vor anderthalb Jahren auch bei Hertha BSC Akademie geleitet und bin zurzeit Privatier auf Jobsuche und in guten Gesprächen für weitere Aufgaben.
Bin ich auf jeden Fall gespannt und wünsche dir auch viel Erfolg dabei, Pablo. Reden wir auch drüber später noch. Erstmal grundsätzlich, genau, wir reden heute, nochmal für die HörerInnen, wir reden heute über Kolonialismus und auch über Rassismus im Fußball, weil Ronny, du hast es ja, ich habe es auch schon anklingen lassen, du hast es ja dieses Jahr geschafft, im Januar ein Buch zu veröffentlichen, was ich habe mir dann auch gleich, nach der Veröffentlichung habe ich mir gleich in der Bibliothek geholt und weil ich das Thema einfach mich brennend interessiert hat. Das Buch heißt Spielfeld der Herrenmenschen, ist erschienen im Verlag Die Werkstatt. Du beschäftigst ja auch dich mit Themen wie Rassismus, aber auch Rechtsextremismus im Fußball schon sehr lange. Und jetzt wird es aber mal eine noch tiefgründigere Recherche, sag ich mal. Also ich glaube, da hast du einige Jahre dran gearbeitet. Aber lass uns kurz zurückschauen, Ronny. Wie kamst du auf die Idee generell, dieses Buch zu veröffentlichen und zu schreiben erstmal?
Ja, du sagtest, ich hatte mich schon einige Jahre mit dem Thema befasst und dachte, die nächste Ebene wäre dann vielleicht mal mehr an die Ursache, an die Wurzeln zu schauen. Und in anderen Bereichen der Gesellschaft sprechen wir schon etwas mehr über die Kolonialzeit, vor allem in der Kultur, aber auch in der Politik, wenn es um die Rückführung von geraubten Kulturgütern geht. Und ich dachte mir immer, oder ich denke mir immer, wenn es um politische, gesellschaftliche Debatten geht, was kann der Sport dabei leisten? Und Fußball wäre ohne den Kolonialismus gar nicht so ein globaler Sport geworden, zumindest nicht so schnell. Denn die Briten haben es vor allem, aber auch die Portugiesen, die Franzosen haben geholfen, den Fußball zu verbreiten, vor allem in ihren ehemaligen Kolonien. Also das ist ein wichtiges Thema in meinem Buch, was ich an unterschiedlichen Beispielen darlege. Und ja, und das ist auch spannend, dass wir eben nicht nur auf die Affenlaute schauen sollten, auf den sichtbaren, hörbaren Rassismus, der schlimm ist natürlich, aber wo ist er versteckt, wo zeigt er sich im Verborgenen, das finde ich auch wichtig und da gibt es einige Beispiele und ja, versuche ich auch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Danke dir auf jeden Fall schon mal für deinen ersten Input. Wie du sagst, also ich habe mir auch überlegt, was für Tiefe da einfach drinsteckt. Bring doch mal kurz konkret ein paar Beispiele, weil, wie gesagt, mich hat es auch berührt, weil klar, es ist erstmal der öffentliche Rassismus, der in den Stadien natürlich auch, wir werden auch später drüber sprechen, auch wichtig ist, es dagegen vorzugehen, aber die Strukturen sind es ja auch, die da dahinter stecken, auch viele Sachen, die man eigentlich, also wie gesagt, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, wenn ich da zum Beispiel jetzt nach Südamerika blicke, was da alles an Rassismus, vor allem auch an Kolonialismus drinsteckt. Die Kapitel fand ich auch sehr spannend. Aber also kannst du den Hörern ein paar Beispiele bringen, wo du sagst, das ist prägnant für mich?
Also erstmal der Geschichte, das finde ich ganz wichtig zu betonen, dass im Ursprung des Fußballs schon ziemlich viel Gewalt und Macht liegt. Ich war in Indien, in der einst größten Kolonie von Großbritannien, wo die britischen Soldaten im 19. Jahrhundert die Inder gar nicht haben mitspielen lassen. Sie mussten sich das über Jahrzehnte regelrecht erkämpfen. Und dort wurde dann irgendwann der Fußball auch genutzt, um dort, ja, eine Hierarchie vorzuleben, europäische Werte, Disziplinen vorzuleben. Und so war es auch in den französischen, in den portugiesischen Kolonien. Die sogenannten Untertanen, in Anführungsstrichen, die durften erstmal nicht mitmachen und die mussten sich das auf ihrem eigenen Territorium erstmal verdienen. Das ist ganz wichtig, finde ich, schon im Ursprung des Fußballs ist sowas schon. Und heutzutage ist es so, dass ja, viele Menschen glauben, dass weiße und schwarze Fußballer unterschiedliche Veranlagungen haben, dass schwarze Fußballer per se mehr Kraft haben, weiße dafür intelligenter sind. Am sichtbarsten ist es in den Führungsebenen. Pablo ist einer der wenigen schwarzen Führungsfiguren im deutschen Fußball und da wird er sicherlich vieles erzählen können später. Das ist das Sichtbarste, aber auch in den Fernsehkommentatoren, bei den Fernsehkommentatoren, sogar bei FIFA, EA Sports, auch dort wird der Eindruck im Verborgenen gegeben, dass schwarze und weiße Fußballer unterschiedlich sind. Und das sind sie nicht. Ja, es gibt keinen Beleg dafür, dass sie dort mehr Talent haben oder weniger Talent. Und anderes Beispiel noch in Brasilien, wo ich auch war. Dort glauben ganz viele Menschen, dass schwarze Fußballer wie Pelé mehr Talent haben für Fußball und mehr Talent haben zum Tanzen, beim Karneval und so weiter. Also das ist natürlich auch Unsinn, aber es hält sich lange, weil es von Generation zu Generation weitergetragen wird. Und weil Menschen, wenn sie das glauben, vielleicht auch per se, schwarze Fußballer für die und die Positionen rekrutieren und für die andere eben nicht. Das ist tief bei uns verwurzelt und lässt sich eben nicht so leicht skandalisieren wie Affenlaut im Stadion.
Danke dir auf jeden Fall, da hast du völlig recht. Da hast du auch gleich beantwortet, warum dieses Buch im Jahr 2024 auch so eine wichtige Rolle auch innehat, weil es eben diese rassistischen Klischees oder koloniale Klischees, die über Jahrzehnte geprägt sind, halt weitergetragen werden, auch über den Sport, über den Fußball. Pablo, du hast am Buch mitgewirkt quasi, du bekommst auch in einem Kapitel vor, du hast viele Aussagen drin. Pablo, wie denkst du generell erstmal über das Buch? Später geht es dann noch zu den Führungsebenen.
Also ich war sehr gespannt auf das Buch, weil ich auch nicht wusste genau, was dabei rauskommt und habe es mir durchgelesen, habe es mehrmals durchgelesen, viele Passagen, weil auch wenn man mit dem Thema sich schon seit Jahren beschäftigt, ne, so diese Hintergründe waren auch für mich nicht sichtbar. Natürlich kennt man die Sklaverei, man weiß, wie viele Menschen verschleppt wurden, wie die Kolonien entstanden sind. Das ist alles sehr blutrünstig und mit sehr viel Gewalt vorgegangen wurde. Das weiß man alles. Aber in dieser Klarheit, diese Details nochmal zu lesen und auf den verschiedenen Kontinenten, wie das gewachsen ist, war für mich mega interessant und hab auch da meinen Horizont nochmal, was das Thema angeht, erweitert. Ich muss sagen, Ronny und ich sind da wirklich auf einer Ebene. Auch dieses ganze Thema dient nicht irgendwie zu spalten, zwei Lager zu bilden und zu sagen, ihr seid die Bösen und wir sind die Guten. Darum geht's gar nicht. Es geht einfach darum, nochmal Ansätze zur Restriktion zu geben, Ansätze, sich Gedanken zu machen, zu sagen, okay, wie sprechen wir eigentlich? Ne? Was thematisieren wir eigentlich? Ne? Was ist für uns eigentlich normal und gängig? Obwohl es nicht sein sollte, obwohl es rassistisch ist, diese ganzen Klischees und Stereotypen anzusprechen und irgendwie abzubauen, ne? in einen Dialog zu kommen, um das Thema ganzheitlich zu behandeln. Weil ich habe an anderer Stelle auch schon oft gesagt, Rassismus ist für mich kein Thema, was irgendwann weg sein wird. Das ist es nicht. Vor allem nicht, weil es auch diesen subtilen Rassismus gibt, den Ronny benennt. Und das ist das, was man bekämpfen muss. Und zu den Arten und Weisen, wie man es bekämpfen kann, kommt den vielleicht später. Aber erstmal muss das Thema auf den Tisch gebracht werden. Es muss offen darüber gesprochen werden. Und selbst ich als schwarzer Mensch in Deutschland habe durch dieses Buch nochmal sehr viel gelernt und wurde auch auf sehr viele Sachen nochmal aufmerksam gemacht und sensibilisiert. Und das ist das Schöne an dem Buch.
Vielen Dank dir auf jeden Fall, Pablo. Genau, im Buch kommst du ja auch in einem Kapitel vor, wo du auch erzählst, du hast ja über 300 Bundesligaspiele, du bist als Sohn eines Diplomaten nach Deutschland gekommen und hast dann hier eine gute Karriere gemacht im deutschen Fußball, aber du hast dann trotzdem, was ich auch stark finde, jetzt auch im Buch, benennst du das ja auch dann, also nur mal ein Zitat zu bringen, es sind viele mehr natürlich, aber du wurdest zum Beispiel dazu aufgefordert, dass du die Anfeindungen gegenüber dich oder deine Person einfach abschütteln sollst. Also, dass der Mitspieler oder Trainer sich da dazu genötigt fanden, solche Aussagen gegenüber zu treffen. Klar, das war auch ein, nur ganz kurz, das war auch ein anderes Deutschland natürlich. Das war auch geprägt von Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Solingen. Also viele menschenfeindliche Anschläge, die in dieser Zeit vor gut 30 Jahren passiert, über 30 Jahre eigentlich eher schon passiert sind. Wie fühlt sich das, wenn du darüber sprechen willst, Pablo natürlich auch mal berücksichtigt, wie fühlt sich das für dich jetzt an mit, so, mit deiner Lebenserfahrung auch?
Das zeigt mir eigentlich, woher wir kommen und dass wir schon eine gewisse Entwicklung genommen haben, noch gemacht haben, gewisse Erfahrungen gesammelt haben und die auch verarbeitet haben. Und ich möchte das ganz klar betonen, die Leute, die mir dazu gut zugeredet haben, haben es gut gemeint. Ne? Also das waren Mitspieler, das waren Trainer, das waren Freunde, die aus jetziger Sicht ein Stück weit hilflos waren. Ne? Das Thema war ja ganz neu. Das ist genau wie wenn ich einem Kind sage, was hinfällt, komm, schüttel dich und es geht weiter. Ne? Also so wurde das behandelt, weil es eigentlich keine Ansätze gab. Natürlich ist das Thema deutlich größer geworden. Jetzt wird das anders behandelt. Es gab viele Kampagnen, aber es reicht nicht. Ne? Das Thema muss weiter behandelt werden. Heutzutage ist es so, dass auch es in fast jeder Mannschaft Spieler mit Migrationshintergrund gibt, weiße, aber auch schwarze Spieler und dass man sich mehr zusammentut. Das waren die Anfänge in den 90er Jahren. Die Gesellschaft hat sich gewandelt. Eine Zeit lang habe ich gedacht, Mensch, wir haben riesen Schritte gemacht, wir sind vorangekommen, aber wir sind eine Gesellschaft, wir sind Menschen, alle denken unterschiedlich. Dann kam die Flüchtlingskrise und schon hatten wir gefühlt so einen Rückfall. Ne? Natürlich auch dadurch, dass die Politik plötzlich einen anderen Sprachgebrauch in die Parlamente reingebracht hat mit der AfD, ist es so, dass Menschen sich auf der Straße plötzlich auch ganz anders äußern. Und man hat hier und da das Gefühl, oh, es ist doch wieder schlimmer geworden, als es vielleicht jemals war. Und das ist ein Wandel in der Gesellschaft. Und deswegen ist es wichtig, das Thema auf den Tisch zu bringen, auch die Hintergründe noch besser zu durchleuchten und auch zu thematisieren. Ne? Ich finde es bemerkenswert, ganz ehrlich, dass ein weißer Journalist sich dieser Geschichte annimmt. Und deswegen hat er auch meine vollste Unterstützung, weil es nicht selbstverständlich ist. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Und mit dem Fußball, mit der WM 2006, jetzt mit der EM, versuchen wir immer darzustellen, wie offen wir sind, wie vielfältig wir sind, ne, wie die Gesellschaft, was das alles für positive Aspekte hat. Aber das ist immer nur an der Oberfläche für einen gewissen Zeitraum. Sobald die WM vorbei ist, sobald die EM vorbei ist, dreht sich das Ganze wieder. Und das ist für mich die Motivation zu sagen, okay, wie können wir dafür sorgen, dass dieses Thema permanent auf dem Tisch ist, dass man darauf achtet, dass man darüber spricht, dass die Entwicklung nicht alle 4 oder 8 Jahre irgendwie auf den Tisch kommt, sondern permanent und nachhaltig begleitet wird.
Gebe ich dir völlig recht, Pablo. Also du meinst auch, man muss das so ein bisschen verstetigen, dass es halt, also es gibt natürlich auch Workshops, Initiativen, die viel gegen Rassismus arbeiten und auch darüber den Fußball oder generell den Sport natürlich nutzen. Das braucht es halt dann auch allgemein und generell. Weil, wie du, Pablo, halt schon richtig gesagt hast, die Gesellschaft hat sich erstmal weiterentwickelt, denkt man. Aber klar, es ändert sich aktuell auch wieder einiges, auch im Fußball. Ich meine, die EM war ja auch kein Sommermärchen 2.0. Es gab ja auch rassistische Vorfälle, auch bei der EM jetzt, ob das jetzt Fans waren und auch teilweise Spieler, muss man auch ganz klar sagen. Also auch von Spielern, das hat mich auch nochmal sehr überrascht. Also ich weiß nicht, wie ihr das, es kann auch gerne an euch beide sein, aber wenn wir jetzt schon erstmal in diesen, wir haben jetzt erstmal darüber gesprochen, klar, was war früher in den 90ern, was ist jetzt? Wie blickt ihr zum Beispiel auf die Fußball-EM jetzt im Nachhinein, auch was das Thema Rassismus angeht?
Ja, dann fange ich mal an. Ne? Also es ist so, dass da noch viel Unwissen war. Ja? Wir haben vor allem Rassismus ja gesehen bei den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens. Da waren albanische Fans gegen serbische Fans. Haben Kosovo sich wieder einverleibt, obwohl dieser Staat unabhängig ist. Dann haben wir natürlich den sogenannten Wolfsgruß gehabt von Demiral, Und haben dann in Deutschland mal gelernt, dass die Grauen Wölfe die größte rechtsextreme Bewegung bei uns in Deutschland sind. Eine rassistische, gewaltverherrlichende Bewegung, die auch in Deutschland sehr gut vernetzt ist mit Kulturvereinen und Moscheegemeinden. Und wenn die UEFA konsequent gewesen wäre, hätte sie eigentlich diese Spiele unterbrechen und vielleicht sogar abbrechen müssen, weil bei einigen Spielen nicht nur um die Stadien herum, sondern auch in den Stadien Dutzende Menschen den Wolfsgruß gezeigt haben. Also das ist hoffentlich ein Anschluss einer Debatte. Und ja, natürlich auch dieses ewige Gerede vom Sommermärchen und diese Überhöhung des Fußballs führte vielleicht auch dazu, dass wir auf den Fanmeilen vielleicht nicht ganz so genau hingeschaut haben, wenn es auch um vereinzelte Hitlergrüße gegangen hat oder um Nationalismus oder Rassismus. Ja, das, wie Pablo sagt, jetzt ist es wieder etwas veräppt, das Thema, aber die nächste Aufregung kommt bestimmt.
Pablo, wie hast du die EM jetzt mit, musst ja auch nicht nur das diskutieren, aber wie hast du es jetzt auch mitbekommen und gesehen? Warst du oft bei einem Spiel oder?
Also ich habe aufgrund, das muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund der gesamten Situation, auch der Sicherheitslage, habe ich ein bisschen diese Großveranstaltung gemieden. Ich habe sehr viele Spiele im Fernsehen gesehen, mit Freunden zusammen, in bestimmten Lokalen haben wir uns zusammengesetzt. Es ist so, dass wir gerade gesellschaftlich ein Riesenproblem haben. Ne? Wir haben in ganz Europa aufgrund verschiedener Themen eine große Unzufriedenheit. Und dieser nationalistische Bewegung, dieser Ruck, nicht nur in Holland, Ungarn, mittlerweile auch in Deutschland, in Polen, aber auch in der Türkei und so weiter, sehr, sehr groß ist, sodass man sich schon so ein bisschen komisch vorkommt. Ne? Wenn man jetzt die Tage auch die Presse gesehen hat, was in England passiert ist, aufgrund auch von Falschmeldungen, die bewusst lanciert werden, wie eine Gesellschaft auf Mitbürger losgeht. Das ist schon etwas, was einem Angst macht. Und das ist der Grund, warum wir mit dem Thema ganz, ganz sensibel auch umgehen müssen, ne? Und in einer Form diskutieren müssen, die beiden Seiten hilft. Ne? Man muss alles verstehen, aber es wird alles in einen Topf geworfen. Und klar, wenn man jetzt Gäste bei sich zu Hause hat, wie die Slogan immer lauten, während EM oder WM wird alles dafür getan, sich so gut wie möglich zu präsentieren. Aber das löscht nicht die Ängste der Menschen aus, die Probleme, die alltäglich auf dem Tisch liegen. Und das ist das, was ich momentan empfinde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass gefühlt jetzt vom persönlichen Empfinden mich an die frühen 90er Jahre erinnert fühle und sogar noch schlimmer, weil damals habe ich mir vielleicht aufgrund meiner Aufgabe im Fußball nicht so die Gedanken gemacht und immer nach vorne geguckt, versucht das Positive zu sehen, mich weiterzuentwickeln, meine Ziele zu erreichen. Mittlerweile bin ich 50, habe Kinder, die in dem Land groß werden, habe einiges geleistet hier, habe mir einiges aufgebaut und versuche mir immer vorzustellen, ja, das ist das Land, in dem deine Kinder groß werden. Die sehen nun mal etwas anders aus als andere. Und wenn ich mir vorstelle, dass die irgendwann auf der Straße angefeindet werden, dann tut es schon weh. Und deswegen ist mein Engagement auch so groß, was das Thema angeht. Nur, ich habe auch kein Patentrezept, außer als Vorbild voranzugehen, den Leuten zu zeigen, ich fühle mich als Deutscher. Ich fühle mich als Deutscher mit Migrationshintergrund. Ich habe vieles erlebt. Ich habe zwei Welten vielleicht auch in mir. Das macht mich stark. Das macht mich nicht schwach. Das macht mich stark. Und ich versuche, diese Welten zusammenzubringen. In jeder Form. Momentan sind die Fronten etwas verhärtet. Aber ich glaube, ohne Vorbilder, ohne Vorangehen, ohne klare Statements, ohne auch Finger in die Wunden zu legen, werden wir nicht rauskommen. Und nochmal, dieser Kampf, der kann nicht irgendwie abgeschlossen sein. Das ist kein Projekt, was wir jetzt beenden. Man sieht es ja, wenn es hart auf hart kommt, ist jeder sich am nächsten. Und das ist momentan das, was wir erleben in Europa. Obwohl wir eigentlich ein großes Europa haben wollte, um Einigkeit und Vorteile daraus zu ziehen. Das Ganze geht ganz, ganz klar in einer ganz anderen Richtung momentan. Und das ist etwas, was mich schon ja, sorgen lässt.
Definitiv. Danke dir, Pablo, auf jeden Fall. Ich finde auch, Ronny hat auch dazu auch noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Verbände sind ja auch in der Pflicht. Also wenn wir auch darüber reden wollen, was der Fußball tun kann, um gegen Rassismus vorzugehen, da sind ja dann auch die Verbände in der Pflicht, um dagegen entschieden ja auch vorzugehen, wie eben man geht vom Platz oder es gibt Strafen. Es gab ja Strafen auch in dem Fall von der Türkei beispielsweise. Wie betrachtet ihr das? Ist es, oder für dich, Pablo, ist das dir zu, ja, also wünschst du dir da mehr Engagement auch von den Verbänden?
Also ich glaube, das, was die Vergangenheit gezeigt hat, diese Kampagnen sind gut, bringen eine gewisse Sichtbarkeit, aber das ist viel zu wenig. Ne? Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Fußballsport eine Maschinerie ist, eine Gelddruckmaschinerie. Die Leute, die das Ganze betreiben, sind angewiesen darauf, dass der Zirkus weitergeht. Also es darf Probleme geben, aber man möchte sich nicht zu lange daran aufhalten, weil es muss ja irgendwie weitergehen. Der Rubel rollt nur, wenn die Spiele laufen und wenn die anfangen, Spiel nach Spiel abzubrechen. Ich glaube, das will keiner. Und das ist das Thema. Ich glaube, wir können es uns nicht erlauben, es nur den Verbänden zu überlassen. Die Verbände müssen aber überlegen, wie weit müssen wir gehen, um das Ganze irgendwie Einhalt zu gebieten? Was müssen wir tun? Das ist Dialog. Dialog geht aber nur, wenn man mit den nicht nur Sanktionen ausspricht, sondern auch mit den Betroffenen spricht und sagt, okay, wie können wir euch besser mit reinnehmen? Ne? Ausländer sind in diese Gremien unterrepräsentiert. Ne? So genauso wie auch in den Stadien an sich, viele trauen sich nicht. Ne? Wie kann ich noch mehr Leute mit Migrationshintergrund nicht nur ins Stadion kriegen, wenn die Türkei spielt, sondern auch, wenn deutsche Meisterschaften spielen? Wie kann ich alle integrieren? Es geht weiter bis zum Ehrenamt und. Also es müssen alle mit involviert werden, damit eine gewisse Sichtbarkeit da ist, einige Vorbilder da sind, auch bei Problemen aus verschiedenen kulturellen Schwierigkeiten so diskutiert wird, dass auch diejenigen, die betroffen sind, sagen, ja, da sitzen Leute, die haben das gespürt, die wissen, wovon sie reden und nicht und auf Augenhöhe Konversationen führen. Das ist das, was wir brauchen und nicht nur den Verbänden, der Politik und dies und jenes überlassen und sagen, so macht mal, das funktioniert nicht.
Du sprichst den richtigen Punkt an, also es muss auch so eine Graswurzelbewegung quasi entsteht, wo dann sagt, hey, Rassismus im Fußball, das geht einfach heutzutage nicht mehr, das wäre dann halt auch für die Leute authentischer. Ronny, ich wollte dich noch fragen, welche Lehren du ja auch aus deinem Buch dann quasi gezogen hast für so eine Debatte, wie wir sie halt auch jetzt gerade führen. Also du bist ja weltweit gereist zu dem Buch jetzt und weiß ich, du hast ja so viele Erfahrungen halt da gemacht. Wie siehst du das? Siehst du das ähnlich wie Pablo, dass man auch mit den Leuten einfach sprechen muss über diese Themen oder wie kam das auch an?
Ja, das ist so ein bisschen in England, wo man ja fast am weitesten ist, würde ich in der Debatte, ich habe da eine große Ernüchterung gespürt, fast schon eine Resignation, dass die sich nicht, da, gerade schwarze Spieler nicht ewig wiederholen wollen, weil die Debatte seit über 30 Jahren läuft. Wollen sie auch, mein Freund ist Ausländer, war die Kampagne 1993 schon. Und immer das Gleiche und immer wieder, ja, vielleicht wäre es auch viel, viel schlimmer, wenn wir diese Debatten nicht oder diese Kampagnen nicht gehabt haben. Und in Brasilien gibt es zum Beispiel einen Podcast von afro-brasilianischen Journalisten und in England gibt es ein Netzwerk von schwarzen Schiedsrichtern. Also da haben die nochmal in ihren eigenen Netzwerken eine größere Stimme. Ich glaube, ein ehemaliger Spieler in London hat mir das gesagt, also den Videobeweis zum Beispiel, eine millionenschwere Technologie, das hat man innerhalb von Monaten hat man das aufgezogen und installiert. Also wenn man das Thema Antirassismus ernst nehmen würde, würde man für viel, viel mehr Geld die Vereine viel intensiver ausstatten und das nicht nur an ehrenamtliche, externe Initiativen auslagern. Das muss die ganze Struktur der Vereine durchziehen und ja, auch nachhelfen, weil wir wissen, dass Menschen in Führungspositionen diejenigen rekrutiert, die ihnen ähnlich sind. Und das sind im Fußball, im Merchandising, in den Sportredaktionen, das sind Leute, die eher so aussehen wie ich, also weiße mittelalte Männer, obwohl ich bin mittelalt mit 42, muss ich sagen. Aber wir müssen alle bereit sein, erstmal unsere Privilegien zu hinterfragen. Ich dachte auch immer als Arbeiterkind aus dem Osten, hab's geschafft, fleißig war ich, aber ich hätte mit einem Migrationshintergrund oder wenn ich schwarz gewesen wäre, in meinem Dorf in Mecklenburg, hätte ich keine Chance gehabt. Da haben die Neonazis im Jugendclub gesagt, wo es lang geht. Also das an sich selbst zu reflektieren und dann einfach daraus auch Dinge abzuleiten, durch Stipendien, durch Quotierung, durch Regularien, durch Mentorenprogramme, also einfach in die Struktur auch einzugreifen und nicht darauf zu hoffen, dass wir Idealisten und Leute haben wie Pablo, die sich weiterbilden, die zuhören, die selbstkritisch sind, weil Pablo kann irgendwann sagen, ja, jetzt gehe ich mal in einen anderen Bereich, einen anderen Job oder verlasse den Fußball und dann ist das System nicht da und fängt das auf, sondern es ist von Einzelleuten, von Einzelkämpfern abhängig und nicht vom System.
Und das wollen wir auch nicht zulassen, da hast du völlig recht, Toni, auch die Selbstreflexion ist da auch sehr wichtig. Du hast es auch schon angesprochen, die Problematik einfach auch im Fußball, die Besetzung von Führungspositionen. Und Pablo, du bist ja auch da einfach, weil du einfach ein Vorbild bist in diesem Bereich. Du hast lange bei Wolfsburg gearbeitet, lange bei Hertha BSC. Du warst der erste farbige Mensch quasi, der im Nachwuchsbereich große Leitungsstelle halt hatte. Erzähl doch mal, wie das für dich dieser Weg auch einfach war. Ich meine, du warst jahrelang als Profi aktiv, aber hast dann auch diesen Sprung geschafft, auch im Vereinswesen halt tätig zu sein, den ja auch einfach, wie Ronny hat schon gesagt, ich glaube, den wird es einfach auch schwer gemacht, ist auch mein subjektiver Eindruck.
Ja, also einfach ist es nicht, weil wenn man sich die Strukturen anguckt, ist es oft so, dass man das Gefühl hat, dass man sich mit einem gar nicht beschäftigt. Ne? Das ist so, also ich habe das Glück gehabt, dass ich bei den Stationen, wo ich war, lange war, auch gerade in Wolfsburg, nicht nur als Spieler, irgendwann war ich auch Spielführer. Das heißt, die Leute kannten mich, ich war da ein Stück weit verwurzelt und deswegen fiel der Sprung etwas leichter. Man muss aber natürlich sagen, dass ich nicht der typische Ausländer bin in dem Sinne. Ich bin hier zwar hergekommen, als Diplomatenkind, bin aber durch und durch, sage ich mal, deutsch sozialisiert worden und habe da quasi meine Spuren nach und nach verdient. Ne? Deswegen ist es so. Aber ich kenne das von vielen Freunden, vielen Bekannten, die auch sagen, und ich habe es auch selber erlebt, wo, wenn Entscheidungen getroffen werden, man in der Nachbetrachtung Gespräche führt und merkt, ja, die haben sich gar nicht so sehr mit deiner Person beschäftigt, weil sie, also man weiß gar nicht warum, ne? Die konnten das gar nicht einschätzen. Ne? Das zeigt schon, dass man da manchmal einen gewissen Nachteil hat. Aber es ist halt, wie es ist. Ne? Und Ronny hat in seinem Buch viele Punkte aufgebracht, wo ich mich auch wiederfinde, wo ich sage, stimmt. Und jetzt geht es darum, das Ganze zu durchbrechen. Ne? Und man kann es nur durchbrechen, indem man sich trotzdem diese Ziele setzt. Ne? Ich habe zu Ronny auch gesagt, ich war nie ein Freund von Quoten. Ne? Weder bei Frauen noch sonstiges, weil das so ein bisschen erzwungen ist. Nur, wenn ich jetzt von den 90er Jahren bis heute betrachte, wie sich die Entwicklung vorangeschritten ist, ne, glaube ich tatsächlich mittlerweile, dass es ohne Quote nicht ging. Es wird wahrscheinlich nicht mehr meine Person betreffen, aber für die Zukunft, dass man sagt, nee, bestimmte Positionen müssen so und so besetzt werden. Wir brauchen eine Durchmischung. Wir brauchen einfach eine größere Flexibilität auch in der Auswahl der Menschen. Wir brauchen eine gewisse Repräsentanz in den verschiedenen Gremien, damit wir auch für die jüngeren Menschen auch Vorbilder schaffen, weil das ist ja der große Punkt. Ich habe das erlebt als schwarzer Akademieleiter, wie die Ausländer, die Kinder mit Migrationshintergrund, die Eltern mit Migrationshintergrund auf mich zukamen, um bestimmte Themen anzusprechen, weil sie der Meinung waren, oh, bei mir wäre es richtig, ich würde das verstehen. Und das darf es halt nicht sein in der heutigen Zeit. Jeder muss sich so äußern dürfen und es geht nur über eine Kommunikation. Aber viele Probleme werden nicht angegangen, weil die meisten gar nicht wissen, wie sollen sie das ansprechen? Ist es politisch korrekt, es anzusprechen? Oder ist es politisch korrekt, es abzulehnen oder wie auch immer? Und da kommen wir auch enger zusammen, wenn wir Leute drin haben, die auch eine ähnliche Vergangenheit haben, die eine ähnliche Kultur haben. Ne? Es geht ja nicht darum, welche Kultur siegt am Ende. Es geht darum, wie können wir bestens miteinander zusammenarbeiten? Wie können wir uns so zusammenarbeiten, dass wir uns gegenseitig bereichern. Und da redet man doch immer über vielfältige Strukturen, die sehr erfolgreich sind. Und das ist da, wo wir hinkommen können. Und wenn es nur mit Quoten geht, weil es organisch nicht wachsen kann anders, dann bin ich mittlerweile auch der Meinung, dass es vielleicht so sein sollte.
Danke dir, Pablo. Ja, du sprichst ja auch an, du hast es ja auch im Buch erwähnt, Ronny, diese sogenannte Rooney Rule gibt es ja in der NFL, wo ja auch dann bei den Liga-Teams erstmal auch Kandidaten von ethnischen Minderheiten für den Cheftrainer und, glaube ich, auch in anderen Posten, Senior Football Operations Job, interviewt werden müssen, also dass es überhaupt mal ein Bewerbungsgespräch gibt. Würdet ihr dem auch zustimmen, wenn ich jetzt sagen würde, wir müssen so eine Art Rooney Rule bei den Bundesliga-Trainern einführen? Da haben wir ja auch mit Daniel Thun, der wird ja auch im Buch genannt, eigentlich auch zum Beispiel jetzt relativ wenige Personen mit Migrationshintergrund eigentlich als Cheftrainer in der Bundesliga.
Ja, so schnell, so hoch ist das unrealistisch, dass die DFL darauf eingeht. Und in England hat man diese Verhandlungen über Jahre geführt, haben das Aktivisten eingebracht und jetzt hat man das bei einigen Positionen in der FA, bei den Assistenten, bei Nachwuchscoaches, da macht man das, hat man zum Teil adaptiert, aber man ist weit davon entfernt, das in der Premier League zu machen. Und auch da gibt es ja auch noch zu wenig Forschung. John Barnes ist einer derjenigen, die mal eine Chance bekommen haben, ehemaliger Spieler von Liverpool, der war bei Celtic Glasgow Trainer, hatte eine der besten Siegesquoten, wurde trotzdem entlassen, schneller entlassen als weiße Kollegen. Ja, da müsste man drüber sprechen, aber dadurch, dass das Thema überhaupt noch gar nicht auf der Agenda ist, nicht in der Öffentlichkeit, wird auch nicht von Journalisten angestoßen. Wie gesagt, die haben ja auch gar nicht so das Bewusstsein dafür, weil sie selbst gar nicht so diese Sensibilität dafür haben können. Eigentlich sollten sie sich vielleicht damit beschäftigen, aber ist offenbar leider nicht so. Und der öffentliche Druck ist ja irgendwie auch nicht da. Ja, also das gilt übrigens auf andere Bereiche. Die Fankurven zum Beispiel in vielen Städten, in diversen Städten wie Stuttgart, Köln, Frankfurt, repräsentieren auch nicht die Stadtgesellschaften. Ja, und das könnte man auch mal darüber nachdenken, warum das so ist. Warum fühlen sich viele Menschen nicht zum Stadion, zum Fußball hingezogen? Ja, diese Debatte wäre gut und wäre eigentlich eine logische Konsequenz der jahrzehntelangen Diskussion, die wir jetzt schon haben.
Da sprichst du auf jeden Fall einen wunden Punkt an, den ich auch aus vielen Fanszenen halt kenne, weil, wie du halt sagst, das ist halt auch sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund fühlen sich halt da auch gar nicht wohl. Also, wie gesagt, ich bin jetzt selber eine weiße Person, die das nicht beurteilen kann, aber diese Erfahrung zumindest teile ich zumindest, und wenn ich auch überlege, es ist ja auch meistens weiß und männlich gelesen, halt die Fanszene. Es wird besser auf jeden Fall, aber da ist schon auch Luft nach oben, was einfach Diversität angeht, auch von sich aus die Reflexion zu betreiben. Es wird teilweise betrieben, aber es ist trotzdem auf jeden Fall Luft nach oben. Pablo, vielleicht noch zu dir. Pablo, du hast ja quasi bei Vereinen schon in höheren Positionen gearbeitet. Ein Kollege von dir oder generell Ben Manga hat ja bei Schalke 04 nach einem langen Weg auch es bei Schalke zum technischen Direktor geschafft. Wie blickst du darauf an dieser Stelle? Also kennst du ihn eigentlich?
Ja, natürlich. Er war damals, glaube ich, in Düsseldorf in der Jugend. Ich komme aus Köln. Wir sind uns früher öfters mal über den Weg gelaufen und wir sind, glaube ich, auch derselbe Jahrgang. Insofern haben sich unsere Wege schon mal gekreuzt und ich habe seinen Werdegang natürlich verfolgt. Er hat sich einen Namen aufgebaut über Scouting. Er hat eine goldene Nase, was Talente angeht, und das freut mich natürlich sehr, dass er auch endlich auch diese Wertschätzung in Form einer Position erhält, wo er sich auch beweisen kann. Wir kennen den Fußball, wir kennen die Abläufe im Fußball, da gibt es keine Geschenke, es geht natürlich um Leistung, es geht um Erfolg, und er hat sich bewährt, er hat sich bewiesen, und insofern ist es einer der Jungs, auf die man natürlich auch schaut, ne? Das ist ganz klar. Es gibt aber in verschiedenen Bereichen auch Jungs wie zum Beispiel Otto Addo. Otto Addo hat bei der Weltmeisterschaft teilgenommen, er hat jahrelang im Jugendbereich in Gladbach, in Dortmund eine sensationelle, gute Arbeit geleistet. Und wenn man in dem Bereich arbeitet und man sich umhört im Kreis, ne, auch der Spieler, die er betreut hat, diese ganzen Top-Talente, die dann den Sprung geschafft haben, haben ihre Wurzeln eigentlich auch bei ihm. Er war einer der Mentoren, die sie geleitet haben. Und deswegen ist es für mich immer nochmal erschreckend, wenn man sich mit ihm unterhält, dass kein Bundesligist jemals auf die Idee kommt, so einen Trainer zu verpflichten. Er hat bei großen Vereinen gespielt in Deutschland, er war gar nicht Nationalspieler. Also man sieht, was er für eine Vita hat und was er geleistet hat. Und trotzdem ist er anscheinend nie in Frage gekommen für eine gewisse Position, auch in Dortmund nicht. Und da muss man sich schon die Frage stellen, warum das so ist, ne? Ich will das damit nicht alles entschuldigen, aber man sieht, dass wir schon in verschiedenen Bereichen große Kaliber haben, die auch hier mit Sicherheit einiges an Input noch bringen können, ne? Auch Welten zusammenführen können, ne? Und die bekommen nicht diese Möglichkeit, um einige wenige zu nennen. Deswegen ist es ganz klar für mich so, dass wenn ein Ben Manga technischer Direktor auf Schalke ist oder ein Daniel Thun großartige Arbeit leistet in Düsseldorf, dass ich mich dann natürlich besonders darüber freue.
Danke dir auf jeden Fall, Pablo, was das anbetrifft. Ich hoffe, man sieht dich auch bald in einer Position bei einem Verein. Wie gesagt, also ich wünsche es dir sehr auf jeden Fall. Genau, verfolge deine Karriere auch. Aber aktuell bist du jetzt eher auch im zivilgesellschaftlichen Bereich unterwegs. Du hast ja auch früher oder bist ja auch immer noch aktiv, wahrscheinlich bei Show Racism, der Red Card, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, also ich nutze die Zeit, die ich habe, um einfach Dinge anzuschieben, zu denen man auch, wenn man ehrlich ist, auch nicht immer kommt, wenn man im Alltagsgeschäft gefangen ist. Natürlich, im Alltagsgeschäft bin ich dann quasi ein Gesicht, ein Vorbild, aber es gibt viele, viele Veranstaltungen, die man besuchen kann, viele Leute, mit denen man reden kann, viele Jungs, die man auch auf einen guten Weg bringen kann, ne? Indem man positiv zuredet oder auch sich mit kritischen Leuten mal auseinandersetzt. Das ist auch wichtig für mich, dass man nicht nur mit dem Finger auf Leuten zeigt, sondern sagt so, ich bin hier, was habt ihr denn für Themen, sprecht mich an, dass man dann auch aus seiner Sicht der Dinge so ein bisschen sich erklären kann. Weil nochmal, die Kommunikation ist die einzige Richtung, die wir einschlagen können, um diese Themen zu lösen, ne? Kommunikativ sein, Vorbilder sein, mit guten Beispielen vorangehen und. Und dafür muss man halt sich bemühen. Ich sag's, Ronny weiß es, es ist nicht immer ein angenehmes Thema. Ne? Das ist, es ist nicht schön, immer das Problem zu sein, ne? Oder ja, ein Problem darzustellen. Aber wenn nicht jemand mit meiner Erfahrung, mit meiner Vita, mit meinen Möglichkeiten aufsteht und so ein Stück weit vorangeht, wer soll es denn machen? Der Flüchtling, der letztes Jahr hier angekommen ist und kaum Deutsch spricht, das ist schwierig. Und deswegen ist es so, dass ich hier und da noch gehört werde und da versuche ich natürlich positiv, einigend auf die Leute zuzugehen.
Sprichst du auch einen richtigen Punkt an. Danke dir, Pablo. Und Pablo, noch ganz kurz, du warst ja auch einfach in der Bundesliga aktiv, über 300 Bundesligaspiele, und weil Ronny das ja auch im Buch beschreibt, da geht es um Positionen im Fußball, um diese Klischees. Und Pablo, du bist jetzt schon jemand, der einfach, vor allem bei Wolfsburg, dann hast du ja auch gesagt, du warst Kapitän zwischendrin, eine Führungsrolle eingenommen hast, und im Buch beschreibst du ja, Ronny, dass eben dieses Klischee im Fußball bei Positionen oft besteht, dass Spieler, die mit in zentraler Rolle sind, mit Führungsqualitäten, Weitsicht, und das wird dann als überproportional weiß dargestellt. Also du weißt es ja am besten, Pablo, für dich hat es ja die Hautfarbe doch nie auf dem Platz eine Rolle gespielt, ob du jetzt Führungsspieler bist oder nicht.
Nein, also die Gedanken habe ich mir eigentlich gar nicht gemacht, aber es ist schon so, wenn man in der Retroperspektive so ein bisschen guckt, dass oft, wie Ronny es beschrieben hat, gesagt hat, ja, Schwarze sind schnell, sind stark und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe als Stürmer in der Jugend angefangen, als Stürmer einen Profivertrag unterschrieben, habe mein erstes Bundesligaspiel als Abwehrspieler gemacht, habe verschiedene Positionen gespielt und habe aber das Glück gehabt, dass ich mich auch äußern konnte. Ich konnte kommunizieren. Man muss natürlich sagen, dass Deutschland im Gegensatz zu Ländern wie Frankreich oder auch England nicht so viele farbige Spieler in den 90er Jahren hatten. Also in Frankreich, auch in der Nationalmannschaft, kann ich mich an sehr viele Spieler erinnern, in verantwortungsvollen Positionen. Ne? Das kommt mit der Zeit. Und auch jetzt ist es so, dass es immer mehr dahin, dass man dahin geht, auch auf die Qualität der Spieler generell zu schauen. Aber es kann durchaus sein, dass in der alten Denke man diesen Status der Spieler einfach so definiert hat, nach Herkunft auch zum Teil. Das weiß ich. Ich weiß, dass auch einige Scouts immer noch so arbeiten und so denken. Ne? Aber wie gesagt, wir sind da in der Entwicklung und jetzt ist es gut, dass wir darüber reden und überhaupt die Augen öffnen und sagen, hey, Mensch, habt ihr mal darauf geachtet, dass die Spieler, die ihr für die und die Position nimmt, immer aus der und der Ecke kommen. Darüber hat ja keiner gesprochen in der Vergangenheit. Und deswegen ist das Buch von Orny wichtig, wie ich eingangs gesagt hatte. Das hat mir selber die Augen geöffnet und auch nochmal meinen Horizont dermaßen erweitert, dass ich auch andere Dinge jetzt wahrnehme in der ganzen Berichterstattung oder wenn ich mit Menschen zu tun habe.
Weil du es, Pablo, so schön sagst, ich finde auch, retroperspektivisch hat das auch nochmal viele Sachen reingebracht, wenn man auch Spielerkarrieren sich anschaut. Also ich habe da nochmal viel über Yaya Touré nachgedacht, halt, was der auch für eine Rolle bei Manchester City auch hat und wie der sich auch immer wieder eingebracht hat, auch medial und was es dann auch drumherum halt gab, auch mit Zoff, Streit. Also nicht, dass er jetzt den Streit von den Zaun gebrochen hat, aber halt, ich finde halt, was die halt dafür kämpfen müssen, um diese in diese Rolle halt reinzukommen, das merkt man halt dann schon, weil das halt einem Anführungszeichen nicht zugetraut wird. Das finde ich halt dann schon markant. Weiß nicht, wie du das siehst, also jetzt nicht nur bei Yaya Touré, sondern einfach allgemein mit diesen Klischees.
Ja, also es ist so, dass wir auch, also ich war ja immer eher ein zurückhaltender Spieler. Wie gesagt, ich wollte nie ein Problem lostreten. Ich wollte jetzt nie im Mittelpunkt stehen aufgrund dieser Thematik. Deswegen hat man vieles runtergeschluckt. Aber nochmal, ich bin hier groß geworden und ich habe vielleicht bin ich vom Charakter, vom Typ generell anders. Ich kenne viele, die viel mehr Theater gemacht haben, ne, wenn was kam. Ich habe mich schon das N-Wort hat mich früher nie gestört, weil ich gesagt habe, was wollen die eigentlich? Aber mittlerweile geht es nicht darum, dass es mich stört, weil es mich persönlich stört, sondern weil es ein No-Go ist. Und es gibt Leute, die das so empfinden. Und ich kann aber aufstehen, auch wenn es mich nicht stört, und sagen, ey, Jungs, so nicht. Ja, und ich mache das auch. Aber ich musste auch ein gewisses Alter erreichen, eine gewisse Reife und eine gewisse Position. Und diese Position hat nicht jeder. Und klar, wenn du immer, ich bin viel unterwegs und mit meiner Frau, die deutsch ist und weiß ist, und wir haben die Möglichkeiten, viele Orte zu besuchen, wo vielleicht nicht jeder hinkommt. Und es ist wirklich so, dass ich immer, gerade in Deutschland, einer der wenigen Farbigen bin oder Schwarzen bin. Das fällt mir jetzt immer mehr auf. Und wenn dann das Thema aufkommt, du bist einer unter Tausende, dann ja, dann willst du nicht unbedingt auffallen, nicht aufgrund dieses Thema. Und das ist der Grund, warum, wenn früher einer dann aufgetreten ist und sich direkt beschwert hat, er als Quirulant oder als Miesepeter vielleicht dargestellt wurde. Und ja, Touré war so einer, der immer, wenn was passiert war, sofort aufgestanden ist zu einer Zeit, wo es vielleicht nicht viele gemacht hätten. Ich auch nicht, aber man muss sich entwickeln als Person, um dahin erstmal hinzukommen. Und das ist das Entscheidende. Und jetzt bin ich in der Lage, auch mich da so zu artikulieren und auch differenziert darüber nachzudenken, auch meine Stimme zu erheben.
Sehr gut, Pablo, vielen Dank dir. Ronny, abschließend bei dir, also du hast ja auch, wolltest ja auch mit dem Buch eine Debatte anstoßen unter den Hashtag Decolonize Football. Du warst jetzt auch viel unterwegs mit dem Buch, warst bei Lesungen, bei Fanprojekten in Freiburg, durch die ganze deutsche Region eigentlich bist du gereist. Wie war es für dich vor? Wie war es bei den Lesungen? Was hast du denn erlebt?
Ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also ich habe unterschiedliche, also fast 40 Veranstaltungen mit unterschiedlichen Podien. Pablo war, glaube ich, 3 oder 4 Mal auch dabei. Wir hatten einige Veranstaltungen, wo wir 70, 80 Leute hatten. Wir hatten aber auch viele Veranstaltungen, wo vielleicht nur 5, 10, einmal kam auch nur ein einziger Gast in Herford. Das war ja ein bisschen enttäuschend. Aber viele Einladungen kamen auch aus dem politischen Kontext, von politischen Stiftungen und Hochschulen und Bibliotheken. Ich würde gar nicht sagen, so viel aus, also Fußballverbände, Fußballvereine, da kommt es noch gar nicht so sehr. Und ich muss auch viel selbst anstoßen. Also ich würde sagen, auch mehr als die Hälfte der Veranstaltungen habe ich auch selbst angestoßen. Das mache ich auch gerne und ist auch wichtig. Nicht darauf warten, bis man eingeladen wird. Aber natürlich bin ich zufrieden über die Resonanz, über die Diskussion, aber es ist noch kein Mainstream-Thema. Es ist immer noch so, man erreicht die Leute, die man ohnehin gerne erreicht und die schon was dafür wissen. Deswegen, wenn Vereine mit dem Boot warten, wie Werder Bremen, wie der SC Freiburg, wie Borussia Dortmund, die das in ihrem Museum gemacht haben, im Borussia, dann war der Saal voll, weil die haben einen riesigen Verteiler, viel größer als meiner. Also diese Öffentlichkeit, die Reichweite, die Power des Fußballs, die brauchen wir für das Thema. Und auch, wir haben auch tolle Gäste immer dabei, ja. Also Pablo, es gibt David Zabel, es gibt Erik Embarger, es gibt Rachel Etze, also so viele auch schwarze Menschen, die sich im Fußball engagieren. Deswegen ist das, müssen wir da weitermachen.
Danke dir auf jeden Fall. Ronny, gibt es noch aktuelle Veranstaltungen, auf die du aufmerksam machen willst hier im Podcast?
Es gibt jetzt nach der Sommerpause wieder, geht es los im September in Chemnitz zum Beispiel, demnächst auch in Hamm in Westfalen. Ich habe bis jetzt die genauen Daten nicht, aber das würde ich darüber durch in den sozialen Medien informieren und dann geht es immer weiter. Ich würde gerne nach Österreich und in die Schweiz. Also im Januar kommt das Buch auf Englisch raus in einem englischen Verlag. Dann versuche ich die britischen Inseln zu bekehren. Also es geht immer weiter.
Super, also ich wünsche dir auch viel Erfolg. Ich werde die Termine auch in die Shownotes packen auf jeden Fall. Und gut, bei Österreich hast du ja eh den Kontakt wahrscheinlich zu Nicole Selmer von Ballesterra, oder vielleicht geht ja da mal irgendwas in Wien zumindest sollte man zumindest einen Termin hinbekommen eigentlich. Das wäre schon auch in der dortigen Diskussion, glaube ich, immens wichtig. Auch wenn man die Nationalmannschaft zum Beispiel in Österreich anguckt. Es sind ja auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, die vorangehen und da auch gute Arbeit leisten, auch Spielerinnen, die ja Vorbilder sind, würde ich mal sagen.
Ja.
Also wie gesagt, generell danke an euch beide, dass ihr euch in dem Thema engagiert und ich wünsche euch da auch viel Erfolg weiterhin. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, das war's von dieser Folge erstmal. Ich wünsche euch noch was. Macht's gut.
Dankeschön für die Einladung.
Dankeschön für die Einladung.